Rede des Monats. Universitätsbibliothek Freiburg. Professor Willi Erzgräber hielt die Rede Orwell 1984 zwischen Fiktion und Realität auf der Tagung der Katholischen Akademie der Erzdiözese Freiburg Orwells 1984 und die Jahrtausendwende am 19.11.1983 im Kongresshaus in Baden-Baden.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, zu laut mit Mikrofon, geht's? Als ein Werk der erzählenden Literatur ist George Orwells Roman 1984 der Fiktion zuzurechnen. Ende der 40er Jahre entwarf er ein Bild der Welt, wie sie 1984 aussehen könnte, Kraft seiner Fantasie. Bemerkenswert ist dabei, dass er im Gegensatz zu den Utopisten des 19. Jahrhunderts, etwa im Gegensatz zu William Morris, einen Zeitpunkt wählte, der von der Entstehungszeit des Buches nicht übermäßig weit entfernt war. Verlegte Morris seinen Zukunftsstaat in das 21. Jahrhundert, so blieb Orwell innerhalb seines Jahrhunderts, datierte das Buch in eine Zukunft, die nur 35 Jahre vom Publikationsdatum aus entfernt war und gab damit vielen seiner ersten Leser die Möglichkeit zu überprüfen, ob das Gebilde seiner Fantasie im Jahre 1984 identisch oder nahezu identisch mit der politischen Realität sein würde oder nicht. Man kann sagen, dass diesem Roman nicht nur im herkömmlichen Sinn eine Spannung innewohnt, insofern wir als Romanleser von Anfang an fragen müssen, ob der Weg des Helden, des Winston Smith, zu einem guten Ende führen wird oder nicht. Für mehrere Generationen von Lesern ergab sich auch insofern eine besondere Spannung, als jeder Leser fragen konnte und musste, ob und in welcher Weise das Verhältnis zwischen der fiktiven Wirklichkeit des Romans und der politisch-historischen Wirklichkeit sich gewandelt habe im Vergleich zu Orwells Zeiten und in welcher Weise es sich mutmaßlich wandeln würde. Der Roman wurde auf diese Weise, obwohl Fiktion, Teil unserer politischen Wirklichkeit und trug in vieler Beziehung dazu bei, unser Verhältnis zu politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen zu deuten und zu beurteilen. Ich will dafür nur ganz einfache Beispiele geben. Das ist nicht meine Meinung, was ich jetzt zitiere, sondern Beispiele, um diese Wirkung des Romans zu demonstrieren. Am 11. März dieses Jahres druckte die Zeit einige Leserbriefe zum Thema Volkszählung ab, in denen unter anderem Folgendes festgestellt wurde. Erstens, Zitat, erschreckende Parallelen deuten sich bei der geplanten Volkszählung zu George Orwells Visionen von 1984 an. Wer die Möglichkeiten der Eskalation der totalen Erfassung kennt, sollte ihren Anfängen wehren zur Erhaltung der Individualität und gegen mehr Staat. Zitat Ende. Und das zweite Zitat, mein Rat an die Politiker, lesen Sie bitte erst Orwells Roman 1984, bevor Sie Gesetze erlassen, die ihn irgendwann ermöglichen könnten. Soweit dieses Zitat. Orwells fiktives Gebilde eines totalitären Zukunftsstaates ist nach diesen Briefen zu urteilen im Bewusstsein unserer Zeitgenossen mehr als nur eine schreckliche und fantasievolle Erzählung. Seine Fiktion markiert vielmehr eine Gefahr in der Wirklichkeit unseres gesellschaftlichen und politischen Alltags. 1984 ist ein Warnzeichen für unser jetziges und zukünftiges Handeln, auch wenn im Jahre 1984 die politische Realität sich noch von ihrem fiktiven Gegenbild unterscheiden sollte. Wer sich nur ein wenig mit der Rezeption Orwells seit 1950 vertraut gemacht hat, wird sich erinnern, dass der Roman 1984 mehr ist als, wie ein Kritiker gesagt hat, eine Metapher für die technokratische Herrschaft über das Leben in den westlichen Industrieländern. Where Orwells Animal Farm und 1984 in den 50er oder 60er Jahren in der Schule gelesen hat, wird sich erinnern, dass diese Texte in vielen Fällen im Sinne von antikommunistischen Streitschriften ausgelegt wurden. Das Bild des großen Bruders, der alles und jeden überwacht, die Einführung einer durch die Partei geregelten Einheitssprache, Newspeak, der Ausbau eines streng durchorganisierten Parteiapparates, all dies waren Elemente des Romans, die sich unmittelbar auf die Verhältnisse in Russland, insbesondere in der stalinistischen Ära, beziehen ließen. Die Akzentuierung der antikommunistischen Elemente in Orwells 1984 in den Zeitungen und Zeitschriften der Vereinigten Staaten wie in der Bundesrepublik stand in unmittelbarem Zusammenhang mit dem, was man in den Ost-West-Beziehungen seit 1947 den Kalten Krieg nannte. Die Tatsache, dass der Roman in der DDR-Anglistik bis heute undiskutiert geblieben ist, und dass in den sozialistischen Staaten Europas sich die Belastung des Textes mit antikommunistischem Gehalt als so gravierend erwies, dass keine Ausgaben des Textes erschienen, dafür jedoch in vielen Fällen mehr oder weniger systematisch eingeschmuggelt wurden. Diese Tatsache wurde als ein von der Gegenseite her gelieferter Beweis betrachtet, dass die in Amerika, der Bundesrepublik und weithin in England entwickelte Interpretation des Werkes die richtige sei. Wäre Orwell ein Konservativer gewesen, hätte er sich politisch auf die Seite von Churchill gestellt, wäre eine solche Deutung leicht verständlich. Es ist jedoch daran zu erinnern, dass der Atheist George Orwell sich stets zur politischen Linken bekannte. Vorübergehend bis 1939 ein Mitglied der Independent Labour Party war und bis zu seinem Tode im Jahre 1950 sich mit seinen direkten politischen Stellungnahmen und Bekenntnissen, insbesondere in seinen Essays, nicht von den Grundüberzeugungen des Sozialismus löste. Orwell sah sich vielmehr gezwungen, seine Bücher gegen allzu einseitige parteiische Interpretationen in Schutz zu nehmen. So stellte er beispielsweise 1947 in seinem Essay Why I Write fest: Every line of serious work that I have written since 1936 has been written directly or indirectly against totalitarianism and for democratic socialism. Wir haben es also in der Orwell-Rezeption mit einem doppelten Paradoxon zu tun. Erstens, Orwell bekennt sich zum demokratischen Sozialismus. Sein Werk wurde aber in der Phase des Kalten Krieges als Instrument der konservativen Politik verwendet. Und zweitens, das gleiche Werk kann heute in progressiv gesinnten Zeitgenossen dazu dienen, technokratische Tendenzen in den westlichen Demokratien zu kritisieren, nachdem es zuvor konservativ ausgelegt worden ist. Um diese scheinbaren Widersprüche zu begreifen und zu erhellen, möchte ich als Literarhistoriker versuchen, vom Text her einiges aufzuschlüsseln, und zwar mit den Methoden der Literaturwissenschaft des sogenannten Glossed Reading, wo wir auf Sprache, auf Stil, auf formale Besonderheiten achten. Ich selber aber bleibe nicht bei formal-ästhetischen, werkimmanenten Analysen stehen, sondern, wie Sie gleich merken werden, versuche das einzelne Werk in historische Kontexte verschiedener Art einzuordnen. Ich gehe davon aus, dass alle Utopien von Thomas More's Utopia, 1516, bis zu William Morris' News from Nowhere, 1891, ein ideales Staatsgebilde beschreiben wollen. Das nach Auffassung der Autoren oder der fiktiven Personen, denen die Beschreibung des idealen Gebildes in den Mund gelegt ist, auf einem Consensus omnium beruht, der Kraft der vernünftigen Veranlagung eines jeden Menschen möglich sei. Eine genaue Analyse der Utopia des Thomas More's, wie ich sie kürzlich vorgelegt habe, kann jedoch zeigen, dass sich bereits bei More's eine Ambivalenz der Vernunft abzeichnet. Die Vernunft erscheint einerseits als der Ausdruck eines Weltprinzips, eines Naturgesetzes im Sinne der stoischen und thomistischen Philosophie, auf das der Mensch angelegt ist und dem zum Durchbruch verholfen werden muss, wenn ein utopischer Idealzustand erreicht werden soll. Andererseits aber gibt es, und das wurde oft überlesen, bei Morus bereits deutliche Beweise, dass er gelegentlich schon der Vernunft im Sinne der instrumentellen Vernunft Max Horkheimers spricht. So beispielsweise, wenn davon geredet wird, dass die Utopier, die Zapoleten, die Söldner ohne jegliche Gewissensbisse bei ihren Kriegen einsetzen und es sich geradezu als ein Verdienst anrechnen für die Menschheit, wenn sie auf diese Weise dazu beitragen, dass möglichst viele dieser Söldner, die dazu noch Abschaum genannt werden, vom Erdboden verschwinden. Mit zunehmender Perfektion der Technik im 19. und 20. Jahrhundert, mit der sprunghaften Entwicklung der Naturwissenschaften und ihrer Möglichkeiten, Menschen zu manipulieren, mit der Entwicklung der Massenmedien und der subtilen psychologischen Steuerungsmechanismen, wuchs in der utopischen Literatur einerseits das Vertrauen, ein utopischer Staat könne Wirklichkeit werden, in dem alle Lebensbereiche, vom technisch organisierten Alltagskomfort bis zur politischen Willensbildung, der instrumentellen Vernunft, dem technokratischen Kalkül unterworfen werden können. Ein solches Vertrauen ist in ungebrochener Weise in H.G. Wells' A Modern Utopia aus dem Jahre 1905 anzutreffen. Dieser Optimismus schwand jedoch weithin, indem die Geschichte des 20. Jahrhunderts deutlich werden ließ, dass die instrumentelle Vernunft sich in bestimmten Situationen allzu willig in den Dienst eines Willens zur Macht nehmen lässt, der sich zwar gerne alter utopischer Schlagworte bei der Formulierung seiner Ziele bedient, in Wirklichkeit aber humane Ideale gegen inhumane Praktiken eintauscht. Orwell konnte entsprechende Erfahrungen im spanischen Bürgerkrieg sammeln, wo er auf Seiten einer trotzkistischen Splittergruppe kämpfte und beispielsweise eben nur Beispiel, in der Kriegsberichterstattung seitens der Kommunisten beobachten musste, wie nachweislich Unwahrheiten verbreitet wurden. Nicht was tatsächlich geschah, wurde berichtet, sondern was den politischen Erwartungen entsprach. Diese spanischen Erlebnisse lösten in ihm eine Krise aus, die wie bei vielen linksgerichteten Intellektuellen Englands und Europas durch den Hitler-Stalin-Pakt noch verstärkt wurde, und die ihn dazu veranlasst, im Anschluss an politische Diskussionen, die seit dem Emporkommen des italienischen Faschismus in Europa geführt wurden, ein, wie man sagen kann, idealtypisches Modell des Totalitarismus zu entwickeln, dem er in 1984 fiktiven Ausdruck verlieh und an dem er die Gefahren, die seiner Auffassung nach in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts der gesamten Welt auch dem englischen Sozialismus drohen würden, modellhaft verdeutlichen konnte. Das Orwellsche Modell, so hat Hans-Ulrich Seeber kürzlich in einer Studie betitelt Totalitarismuskritik in der modernen englischen Utopie ausgeführt, das Orwellsche Modell zielt auf das Allgemeine und Typische. Es ist nur nebenher eine Abrechnung mit einem einzelnen Land und System. Durch die Kraft der Illusion hat es gegenüber abstrakten Abhandlungen den großen Vorzug, die affektive und sozialpathologische Seite des Lebens in einer totalitär verfassten Gesellschaft einem Publikum näher zu bringen, das den Totalitarismus nur aus der Ferne kennt. Indem die modernen englischen Utopien vor allem auch Tendenzen der westlichen Gesellschaften treffen wollen, tragen sie in diagnostischer Absicht zur notwendigen Erkundung der totalitären Elemente in einer nicht-totalitären Gesellschaft bei. Soweit Hans-Ulrich Seeber. Fragen wir uns zunächst, wie der totalitäre Staat, den Orwell in 1984 entwirft, aussieht. knüpfe vielleicht an bekannte Tatsachen ein, aber lassen Sie mich dieses Bild einmal zusammenfassend zeichnen. Zunächst einmal spricht er von einem oligarchischen Kollektivismus, der in diesem Staat herrscht. Die politische Macht liegt in Händen von 2% der Gesamtbevölkerung. Sie nutzen sozialistische Grundsätze wie kein Privateigentum, kein Kapitalismus, staatliche Kontrolle aller Produktionsmittel, um die breite Masse umso besser beherrschen zu können. Die Gesamtzahl der Beherrschten macht 85% aus der Gesamtbevölkerung. Die Arbeiter, die Bröls, wie sie genannt werden, folgen in ihrem Leben, nach Orwells Beschreibung immer, ganz ihren Instinkten. Während die Parteimitglieder einer puritanischen Sexualmoral unterworfen sind, dürfen die Bröls sich ausleben. Ja, der Staat stellt ihnen noch Literatur zur Verfügung, um ihre Sexualität anzustacheln. Obgleich sie bis zur physischen Erschöpfung arbeiten müssen, sind sie die Quelle einer unerschöpflichen Vitalität. So dass Winston Smith, der Held des Romans, beim Anblick einer Arbeiterfrau einmal feststellt, wenn es eine Hoffnung gab, lag sie bei den Bröls. Die Zukunft gehörte den Bröls, die Bröls waren unsterblich. Da ihnen jedoch das ausgeprägte politische Bewusstsein fehlt und es in dem totalitären Staat, wie ihn Orwell beschreibt, auch keine Möglichkeit gibt, innerhalb der Bröls ein differenziertes politisches Bewusstsein heranzubilden, das die Voraussetzung für eine revolutionäre Änderung sein könnte, bleiben sie in sklavischer Abhängigkeit von den 2%, die herrschen. Ich komme auf diesen Punkt in meinem Schlusskapitel noch einmal zurück. Die dritte Gruppe in diesem totalitären Staat, also die 13 übrigen Prozent, werden Outer Party genannt. 13 sicherlich hier auch als Symbolzahl verwendet. Sie haben die Aufgabe, als Beamte des Staatsdiener die Befehle der 2%, die herrschen, auszuführen. Sie brauchen einen bestimmten Intelligenzgrad, dürfen sich aber nicht von den Linien, die die Partei vorzeichnet, entfernen. Hauptkennzeichen, so kann ich sagen, des totalitären Staates bei Orwell sind neben der eigenen Ideologie, der eigene Parteiapparat, die terroristische Geheimpolizei, das Waffen- und Nachrichtenmonopol und schließlich die zentralistische Lenkung der Wirtschaft. Die Grundideen der totalitaristischen Staatsphilosophie werden im dritten Teil des Buches von O'Brien, einem Angehörigen der Inner Party, im Dialog mit Winston Smith, der einer Gehirnwäsche unterzogen wird, erläutert. Das zentrale Credo lautet demnach, die Partei strebt die Macht lediglich im eigenen Interesse an. Uns ist nichts am Wohl anderer gelegen. Uns interessiert einzig und allein die Macht als solche. Nicht Reichtum oder Luxus oder langes Leben oder Glück, nur Macht, reine Macht. Und er fügt, wenn ich das gleich übersetzen darf, im gleichen Zusammenhang hinzu, die Macht ist kein Mittel, sie ist ein Endzweck. Eine Diktatur wird nicht eingesetzt, um eine Revolution zu sichern, sondern man macht eine Revolution, um eine Diktatur einzusetzen. Der Zweck der Verfolgung ist die Verfolgung, der Zweck der Folter ist die Folter, der Zweck der Macht ist die Macht. The object of power is power. Das heißt, im Gegensatz zu allen Utopisten, die die staatliche Macht nur als Mittel zur Erlangung eines höheren Zweckes des paradiesischen Glücks im Hier und Jetzt betrachten, setzt O'Brien diese Macht absolut. Er grenzt im Dialog diesen Totalitarismus auch vom Kommunismus und Faschismus ab, denen er noch bis zu einem gewissen Grade utopische Ziele zugesteht. Wenngleich er überzeugt ist, dass Kommunisten wie Nationalsozialisten im Grunde auch nur die Macht um ihrer selbst willen begehrten, sich letztlich über ihre Motive und Ziele nicht im Klaren waren. Der Totalitarismus bei Orwell will die Macht um der Macht willen und bekennt sich damit letztlich illusionslos zu seinem brutalen Ziel. Es kennzeichnet die Sprache, die in diesem Staat gesprochen und bevorzugt wird, dass ein Bild und nicht lange theoretische Erörterungen am wirkungsvollsten diesen Willen zur Macht in seiner Brutalität erläutert. Ich zitiere in deutscher Übersetzung: Wenn Sie sich ein Bild von der Zukunft ausmalen wollen, dann stellen Sie sich einen Stiefel vor, der in ein Menschenantlitz tritt, immer und immer wieder. Imagine a boot stamping on a human face forever. Bei der Darstellung der Machtphilosophie in 1984 fällt auf, dass Orwell mehrfach religiöse Bilder, Begriffe und Redewendungen gebraucht. So bemerkt O'Brien bei seinen Ausführungen über das Selbstverständnis der Inner Party: We are the priests of power. God is power. Winston sieht in ihm den Inquisitor, dem er sich demütig zu unterwerfen habe. Und als er das Ziel seiner Umerziehung, seiner Reintegration in das System erreicht hat, bemerkt der Erzähler, he was back in the ministry of love with everything forgiven, his soul white as snow. Auch die Gebärdensprache der Frau, die Winston bei den zwei Hassminuten beobachten kann, und ihre Exklamation bei dem Anblick des Big Brother, des Wesens, das für sie der Inbegriff des totalitären Staates, seiner Allmacht und seiner Allwissenheit ist, ist aufschlussreich. Ich zitiere in deutscher Übersetzung: Mit einem bebenden Flüstern, das wie mein Retter, my Savior, dahinter steckt im Englischen auch mein Heiland, klang, breitete sie die Arme dem Seeschirm entgegen, dann barg sie ihr Gesicht in den Händen. Offensichtlich sprach sie ein Gebet. Es sind, wenn man das im Einzelnen untersucht, im Wesentlichen alttestamentliche Vorstellungen, die vereinfacht, umgeformt und in die Machtphilosophie von 1984 eingebaut werden. Der Staat gleicht einem absoluten göttlichen Herrscher, der Gehorsam und Unterwerfung verlangt. Von neutestamentlicher Liebe, Güte und Gnade ist in diesem Staat keine Spur vorhanden, auch wenn eben von Retter und Heiland gesprochen wird. Der Staat Big Brother ist zum Ersatz Gott geworden, die politische Überzeugung zur Ersatzreligion. Eine rationale Durchdringung dieser eigentümlichen Verkettung von aufklärerischem Gedankengut, das der Totalitarismusphilosophie zugrunde liegt, und irrationalen religiösen Elementen, die aus der christlichen Tradition stammen, findet sich nirgendwo bei Orwell. Dafür geht er umso ausführlicher den Praktiken des im Prinzip eben gekennzeichneten Totalitarismus nach. Ich wende mich nun in dem zentralen Teil diesen Praktiken zu. Zunächst ist zu bemerken, dass sich die Welt in drei Einflusssphären gliedert: Ozeanien, Eurasien, Ostasien, die sich dazu in einem permanenten Kriegszustand befinden, wobei die Koalitionen zwischen den kriegsführenden Mächten wechseln, was weder bei den Parteimitgliedern noch bei den Proles besondere Beachtung findet. Keine dieser Supermächte ist auf Frieden aus. Jede benötigt nach Orwell den Krieg, um die Bevölkerung innenpolitisch in Schach zu halten. Im Kriegszustand sind die Menschen zu sehr auf das Überleben bedacht, als dass sie ernsthaft an eine Revolte im Innern des Staates denken könnten. Dazu löst der Krieg, so wie ihn Orwell versteht, alle wirtschaftlichen Probleme. Er saugt die überschüssige Produktion auf und verhindert, dass sich das Los der Armen derart materiell bessert, dass sie sich den Höhergestellten gleichrangig fühlen könnten. Goods must be produced, but they must not be distributed. And in practice, the only way of achieving this was by continuous warfare. Man produziert, um im gleichen Rhythmus zu zerstören. Zu den Herrschaftspraktiken des Totalitarismus gehört zweitens die Tatsache, dass es in diesem Staat weder ein geschriebenes Recht noch ein Gewohnheitsrecht gibt. Was Verbrechen ist, entscheidet und definiert die Partei in willkürlicher Weise. Die Menschen werden nicht entsprechend ihrer Taten be- oder verurteilt, sondern entsprechend der Meinung, die die Partei von ihnen hat. Aufschlussreich ist auch in diesem Zusammenhang eine Erfahrung, die Orwell in Spanien machte. Man sieht also auch hier eine eigentümliche Verschränkung von fiktiver Realität im Roman und erfahrener Realität aus der Biografie. Er sagt über seine Erfahrungen als Trotzkist in Spanien: "It did not matter what I had done or not done. This was not a roundup of criminals, it was merely a reign of terror. I was not guilty of any definite act, but I was guilty of Trotskyism. The fact that I had served in the POUM militia was quite enough to get me into prison. It was no use hanging on to the English notion that you are safe so long as you keep the law. Practically, the law was what the police chose to make it." Die Polizei bestimmt, was in Anführungszeichen Gesetz ist. Die Aufmerksamkeit des totalitären Staates richtet sich mehr noch auf die Gedanken der Menschen als auf ihre tatsächlichen Delikte. Deshalb gibt es hier eine Geheimpolizei, die Thought Police, Gedankenpolizei heißt, um schon Verbrechen im denkerischen Ansatz auszutilgen. Das Dritte, was zu diesem Staat hinzugehört, ist der besondere Denkstil, den Orwell Doublethink genannt hat. Das Parteimitglied, so sagt er, muss in der Lage sein, auf Kommando jederzeit zwei einander widersprechende Anschauungen oder Meinungen gegenwärtig zu haben und diese als richtig zu akzeptieren. So kann sich der Einzelne in Übereinstimmung mit der Wahrheit befinden, er kann gleichzeitig von der Realität abweichen und die Wahrheit in ihr Gegenteil verkehren. Seine Mentalität muss jedoch so beschaffen sein, dass er jederzeit mit der vom Staat gewünschten Überzeugung übereinstimmt. Orwell, so wird gelegentlich angedeutet oder behauptet, habe mit Doublethink eine Parodie auf die dialektische Methode liefern wollen. Streng genommen geht er jedoch der Darstellung des dialektischen Prinzips und einer Parodie dieses Prinzips aus dem Wege. Er trifft mit diesem Doublethink den politischen Abusus oder den Abusus in politischer Rhetorik mit Paradoxien und Ambivalenzen, die Menschen über wahre Sachverhalte hinwegzutäuschen und, was mir wesentlich erscheint, eindeutige moralische Wertvorstellungen zu erschüttern. Dies ist eine alte Technik, die Shakespeare etwa zu Beginn des Macbeth durch die Hexen beschreiben lässt. Fair is foul and foul is fair. In der Sprache Orwells heißt der erste Teil der Shakespeare'schen Feststellung: War is peace, freedom is slavery. Doublethink setzt also die Vernichtung einer moralischen Haltung voraus, die alle sprachlichen Änderungen auf Kategorien wie richtig oder falsch, wahr oder unwahr, gerecht oder ungerecht festlegt und die die Übereinstimmung der sprachlichen Äußerung mit dem dargestellten Sachverhalt ständig kritisch überprüft. Doublethink wird erst dann möglich, wenn der Zusammenhang zwischen Sprechen und Denken einerseits und der Faktizität der Erfahrung andererseits gelockert oder aufgelöst ist, sodass eine Lücke klafft zwischen Sein und Bewusstsein. Wenn dieser Zustand erreichbar ist, wird das Bewusstsein nach willkürlichen Zielsetzungen manipuliert. Viertens, da die herkömmliche Sprache, das Englische, nicht nur ein Kommunikationsmittel für den Alltag ist, sondern zugleich eine geschichtlich gewordene Weltsicht einschließt, die differenzierte moralische und religiöse Kategorien in sich birgt, ist es verständlich, dass ein totalitärer Staat wie der in 1984 beschriebene sich von der Sprache zu lösen versucht, einer geschichtlich gewordenen Sprache, um seinen Bürgern überhaupt nicht mehr die Möglichkeit zu bieten, anders zu denken, als vorgeschrieben wird. Der Staat verordnet nicht nur das Bewusstsein, sondern auch die Sprache, um diesem Bewusstsein Ausdruck zu verleihen. Es fällt allerdings auf, dass das Newspeak, die Sprache der Zukunft, in 1984 noch nicht die gesamte menschliche Kommunikation bestimmt. In Newspeak werden nach Orwell zu diesem Zeitpunkt die Leitartikel in der Times, der Seitenhieb des Sozialisten auf das konservative Blatt, und die Arbeitsanweisungen in den Ministerien verfasst. Orwell hat seinem Roman ein Traktat, The Principles of Newspeak, beigefügt, in dem von einem zukünftigen, nicht näher datierten Zeitpunkt aus die sprachliche Entwicklung zwischen 1960 und 2050 charakterisiert wird. Man mag darüber streiten, ob er nicht damit einen Bruch in der erzählerischen Fiktion erreicht habe. Denn der Staat, den er beschreibt, gehört ja in das Jahr 1984. Hier spricht er von einer Entwicklung bis zu 2050. Aber ich glaube, man muss bei Utopien wie bei Anti-Utopien davon ausgehen, dass die imaginative Prosa, die in Figuren, Situationen und Dialogen eine zukünftige Wirklichkeit darstellt, gekettet ist an eine expositorische Prosa, die ähnliche oder gleiche Sachverhalte in abstrakten Begriffen darstellt. Diese expositorische Prosa kann nun über das von der Fiktion gezeichnete Ziel jederzeit hinausschießen, und das hat Orwell hier getan. Er nimmt also Entwicklungen in seine Romanwirklichkeit über den Appendix hinein, um sprachliche Tendenzen, die im Zukunftsstaat angelegt sind, voll auszuzeichnen. Das Erste, was diese Sprache charakterisiert, ist, dass die Wörter einen Teil ihrer herkömmlichen Bedeutungen verloren haben. Das ist also der semantische Eingriff. Man weiß gar nicht mehr, was politisch oder intellektuell frei heißt. Man kann nur noch sagen, dieser oder jener Mensch ist frei von Läusen. Und diese semantische Manipulation der Sprache ist nun nicht ein Phänomen, das Sie hier nur bei Orwell beobachten können. Sie können es jeden Tag, jeden Abend in Interviews im Rundfunk oder im Fernsehen beobachten. Je nachdem, wo der Sprecher steht, manipuliert er im Grunde die Semantik, die Bedeutung zentraler Begriffe, wie etwa Freiheit oder Gerechtigkeit, um die wir uns ständig streiten. Dazu kommt, dass diese Zukunftssprache in drei Klassen geschichtet ist. Es gibt ein A-Vocabulary, das ist der elementare Wortschatz des Essens, Schlafens oder des Arbeiten. Es gibt ein B-Vocabulary, und das ist für Orwell weit interessanter, das ist der politische Wortschatz. Dazu gehören beispielsweise die Namen der Ministerien. Das Propagandaministerium heißt Mini-True, das Wirtschaftsministerium Mini-Plenty, das Innenministerium Mini-Love. Natürlich soll Mini eine Abkürzung von Ministerium sein. Aber schon zu Orwells Zeiten gab es Mini als eine Vorsilbe, die eben verkleinerte, sodass eben Mini-Blente ein Ministerium ist, das Wohlstand und Fülle vortäuscht, im Grunde nur Mangelverwaltung betreibt. Man sieht, mit welchen subtilen Elementen Orwell arbeitet, um seine satirischen Attacken auf einen möglichen zukünftigen Staat dem Leser zu übermitteln. Und dazu, und das will ich nur mit einem Satz abtun, kommt das C-Vokabular, das ist der Jargon der einzelnen Fachwissenschaften. Wichtig ist, dass Orwell auch hier nicht irgendwelchen fantasievollen Erfindungen nur gefolgt ist, sondern dass es schon in den 20er Jahren C.K. Ogden war, der ein Basic English entwickelt hat, Vereinfachungsvorschläge also für das Englische. Und wir wissen auch, dass Orwell und Churchill einer solchen Entwicklung für einige Zeit mit einer gewissen Sympathie begegneten. Aber sehr bald hat Orwell die negativen Konsequenzen in der modernen Sprache gesehen, und hat sich darüber in seinem Essay Politics and the English Language geäußert, wo er den Tendenzen in der Sprachwissenschaft und im praktischen Sprachgebrauch entgegengetreten ist, die mit der Vereinfachung der Sprache ihre historische Gewordenheit austilgen und dies wiederum nur tun, um inhumane Zwecke erreichen und verfolgen zu können. Wie stark eine solche Sprachlenkung in den Alltag hineingeht, zeigen etwa bei Orwell die Namen der Konsumartikel. Sie heißen Victory Coffee, Victory Gin oder Victory Cigarettes. Victory ist die staatlich verordnete Überzeugung, dass man den Krieg gewinnen wird. Diese Überzeugung wird mit dem Namen Victory jedem einzelnen Konsumartikel aufgeprägt. Orwell sieht natürlich in England wie in Amerika in den 30er und 40er Jahren Tendenzen im kommerziellen Englisch, die er damit treffen möchte, nicht nur bestimmte Entartungen der englischen Sprache während des Krieges. Fünftens, die Manipulation des Individuums wird dadurch noch erleichtert, dass, was eben schon angedeutet wurde, die Beziehung zur Vergangenheit, seiner eigenen wie der des Staates, verunklärt und weitgehend ausgetilgt wird. Ein eigenes Tagebuch zu führen ist verboten. Es könnte ja irgendwo als Dokument, als Wahrheitsbeweis benutzt werden. Tagesnachrichten über bestimmte politische Personen können, wenn sie nicht mehr opportun sind, getilgt oder umgeschrieben werden. Das führt zu dem Prozess des Rewriting History. Man kann hier einwenden, und an jedem Punkt bei Orwell können Einwände gebracht werden, dass jede Epoche ihr eigenes Geschichtsbild entwickelt habe, dass beispielsweise die deutsche Klassik das europäische Mittelalter anders sah, als etwa die deutsche Romantik. Aber dieses Argument würde ich nicht gelten lassen, denn bei Orwell ist getroffen die Willkür im Umgang mit der Vergangenheit, die bewusst umgeschrieben und das heißt in einfachem Deutsch verfälscht wird, ohne dass dabei die Möglichkeit einer wissenschaftlich kritischen Auseinandersetzung in die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit eingeplant und einbezogen ist. Die Veränderungen, die sich im Selbstbewusstsein des Einzelnen abspielen, wenn ein solcher Prozess des Umschreibens der Vergangenheit und ihrer Verfälschung systematisch betrieben wird, hat der Psychoanalytiker Frederick White, einer meiner Freiburger Kollegen, kürzlich eindringlich beschrieben und festgestellt, Zitat: Wenn wir zu immer neuen Lügen angehalten werden, so verlieren wir früher oder später auch den Sinn der eigenen Authentizität. Das Selbst wird selbst fremd und unglaubwürdig. Wenn ich bin, was ich gerade glaube oder glauben muss, wenn ich dann das oder jenes oder was überhaupt, das Selbst verliert damit seine Identität und weiß nicht mehr, welches von den vielen Gesichtern, Masken und Fiktionen das Wirkliche, das Eigentliche selbst sein soll. Die Veränderung der Geschichte, genauer das vertrauenswürdige Bewusstsein des Vergangenen, führt dazu, dass die Vergangenheit als Ursprung und Bestätigung der eigenen Gegenwart aufhört. Soweit dieser Beitrag des Psychoanalytikers. Sechstens. Die Machthaber von 1984 vertrauen bei ihren Manipulationen nicht nur dem von ihnen verordneten gesprochenen und geschriebenen Wort, sondern sie setzen auch neue technische Möglichkeiten ein. Zu den Möglichkeiten, die Orwell beschreibt, gehört der sogenannte Telescreen, der im technologischen Bereich ebenso tiefgreifende Zwänge ausüben kann wie bestimmte Sprach- und Denkschemata. Durch den Telescreen werden die Menschen visuell und auditiv ständig überwacht. Sie können sich seinem Zugriff nicht entziehen. Sie können diesen Schirm nie ausschalten. Schlimmer noch, der Staat kann den so ständig überwachten, mit Hilfe des Telescreen ständig auch Anweisungen geben, wie sie sich in einer bestimmten Situation verhalten sollen, und er kann schließlich mit dem Telescreen überprüfen, ob sich der Einzelne gemäß diesen Anweisungen verhalten hat. Die Unterwerfung unter die Medien, so kann man hier einmal extrem formulieren, wird damit vollkommen. Hinter einem solchen Gerät steht bei Orwell der Terror des totalen Staates. Dass dies ein Aspekt seines Romanes ist, der gerade in den letzten Monaten in den in das Zentrum der Diskussion rückte, ist nicht verwunderlich. Schließlich verabscheut der von Orwell beschriebene Staat es nicht, sich der Folter zu bedienen, um Menschen in bestimmte Verhaltensformen und Denkweisen hineinzuzwingen. Die Folter verrät aber auch, dass die Machthaber offenbar Angst haben, dass alle anderen Herrschaftsinstrumente versagen, dass sie überdies Gedankenverbrechen für gefährlicher erachten als, wie vorhin schon angedeutet, die reale Verschwörung. Die Institutionen, die Folter gebrauchen, kümmern sich entweder um die Menschenrechte überhaupt nicht oder schließen die zu Folternden grundsätzlich davon aus, was freilich bald auf dasselbe hinausläuft, da die Suspendierung der Rechte des Einzelnen zuletzt alle erfasst und gefährdet. Ich komme zu dem subtilsten Mittel, das man sich in diesem Staat ausgedacht hat, um politisches Bewusstsein zu manipulieren. Es ist Goldsteins Buch The Theory and Practice of Oligarchical Collectivism. Dieses Buch und Goldstein gilt als der Gegner des Regimes, wird ihm und seinen Gesinnungsfreunden, The Brotherhood, zugeschrieben. Und Winston liest der von ihm geliebten Julia Teile aus diesem Buch vor. Wenn man nun aber diesen Auszug überprüft, dann stellt man fest, dass in ihm brennpunktartig die von mir aufgezählten verschiedenen Aspekte des politischen Lebens und der Ideologie zusammengehören. Das, was sozusagen in unkoordinierten Episoden im Roman zunächst einmal extensiv entfaltet wird, wird hier konzentrisch auf einen abstrakten Nenner gebracht. Nun, die rückhaltlose Offenheit, mit der in Goldsteins Buch das System und seine Herrschaftspraktiken beschrieben werden, lässt es verständlich werden, dass Winston zunächst davon überzeugt ist, es mit dem authentischen Werk eines Regimegegners zu tun zu haben. In Wirklichkeit handelt es sich um ein Buch, das die Herrschenden, die Inner Party, anfertigen ließ, um den potenziellen Gegner zu entlarven. Und das Schicksal Winstons beweist, dass sie sich damit ein probates Mittel ausgedacht hatten. Der Name Goldstein erinnert an Leo Davidovich Bronstein, der ab 1902 Trotzki hieß, und der, in englischer Übersetzung, ein Buch verfasste, das betitelt ist The Revolution Betrayed, wo er sich kritisch mit der Entwicklung Russlands in der stalinistischen Ära auseinandersetzt. Die im Roman getroffene Feststellung, he, that is Goldstein, was crying hysterically that the revolution had been betrayed, ist ein allzu deutlicher Hinweis darauf, dass ein Zusammenhang zwischen Goldstein und seinem Buch und Trotzki in dem zitierten Werk gesehen werden darf. Trotzdem möchte ich auf einen anderen Zusammenhang hier aufmerksam machen, der, soweit ich sehe, in der deutschen Forschung und im Bewusstsein der Orwell-Kritiker und Interpreten in Deutschland im Hintergrund gestanden hat. Ich glaube, dass die eigentliche Quelle für Orwell James Burnham und dessen Buch The Managerial Revolution aus dem Jahre 1941 war. Da vielleicht als Fußnote hinzufügen, dass dieser James Burnham ursprünglich auch ein Anhänger Trotzki war, wie Orwell selber, und später dann als Professor für Soziologie und Politologie in New York lehrte und zu einem der eifrigsten und entschiedensten Kritiker des Totalitarismus wurde. Orwell hat in drei Essays seine Beziehung zu James Burnham dargelegt. Ich beziehe mich hier zunächst einmal auf einen Essay, der Mai 1946 in der Zeitschrift Tribune veröffentlicht wurde, wo er klipp und klar sagt, welche Ideen von Burnham ihn angesprochen haben. Erstens das sogenannte Konvergenzprinzip. Danach laufen sowohl der Kapitalismus als auch der Kommunismus auf das gleiche Manager-System zu. Capitalism is disappearing, but socialism not replacing it. What is now rising is a new kind of planned, centralized society which will be neither capitalist nor in any accepted sense of the words democratic. Und beschreibt dann diese Managers, die herrschen werden, wie die 2% in 1984 sind. Business Executives, Technicians, Bureaucrats, Soldiers. Und die werden zusammengefasst von Burnham unter dem Begriff der Manager. Burnham seinerseits war davon überzeugt, dass es dem Kapitalismus auf die Dauer nicht gelingen werde, Probleme wie die Massenarbeitslosigkeit, die Eingrenzung und Beherrschung der modernen Technologie, die Entwicklung der unterentwickelten Gebiete zu lösen. Er war aber auch davon überzeugt, dass eine klassenlose Demokratie durch einen Kommunismus sowjetischer Prägung nicht erreicht werde. Vielmehr sah er 1940 deutliche Anzeichen einer Entwicklung, die zum Managerstaat führt. Nun, dafür könnte ich noch weitere Beispiele liefern, dass gerade in dieser Beziehung Einstellungen von Burnham und von Orwell durch Kritiker der Moderne, der unmittelbaren Gegenwart immer wieder bestätigt worden sind. Ich möchte das hier übergehen. Zweitens nahm Burnham an, und auch diese Meinung teilte Orwell mit ihm, dass es in Zukunft drei politische Machtzentren Europa, Asien und Amerika geben wird. Drittens vertrat Burnham die These, dass sich zwischen diesen drei Machtzentren ein ständiger Kriegszustand entwickeln werde. Und schließlich kam er zur Überzeugung, dass innerhalb dieser Machtbereiche sich jeweils eine hierarchische Gesellschaftsstruktur ausbilden werde. Und was Orwell über Inner Outer Party and the Proles sagte, ist nur eine fiktive Umsetzung abstrakter Gedanken, die sie bei Burnham vorgebildet finden können. Schließlich möchte ich noch darauf aufmerksam machen, dass 1943 Burnham ein Buch veröffentlichte, The New Machiavellians, wo er die These vertrat, dass der Kampf um die Macht, The Struggle for Power, die Triebfeder der Menschheitsgeschichte überhaupt sei. Da gibt es nur eine interessante kritische Stellungnahme von Orwell zu diesem Buch. The question, so wirft er diesem Manne vor, that he ought to ask, but Buber does ask, is, why does the lust for naked power become a major human motive exactly now, when the dominion of man over man is ceasing to be necessary? Also Orwell glaubt, dass wir einen Zustand erreicht haben oder erreicht hätten, wo die Herrschaft des Menschen über den anderen Menschen enden könne. Nun die Frage an Burnham, die nach Orwells Urteil von Burnham nicht beantwortet wird, warum diese Lust, diese Gier nach nackter Macht. Darin zeigt sich aber auch Folgendes. Orwell ist Burnham in der Beziehung nicht gefolgt, dass Burnham glaubte, aufgrund seiner Soziologie und Politologie zukunftsgewisse Voraussagungen machen zu können. In dieser Beziehung war Orwell viel vorsichtiger. Und er hat infolgedessen Burnham in englischer Sprache zitiert vorgeworfen, where Burnham and his fellow thinkers are wrong is in trying to spread the idea that the totalitarianism is unavoidable, and therefore we must do nothing to oppose it. Der Weg zum Managerstaat war nach Burnham unabänderlich. Genau dies aber hat Orwell nicht geglaubt. Das führt mich zu einem nächsten Abschnitt, in dem ich mich mit Winston Smith, dem Helden des Romans, auseinandersetzen muss. Denn er ist ja derjenige, der mit dem Sympathiepotenzial des Autors ausgestattet wird, der eine Identifikationsfigur für uns als Leser ist, der es wagt, dem Staat, den ich eben beschrieben habe, mit seinen theoretischen Voraussetzungen zu widersprechen. Ich glaube, man geht nicht fehl, wenn man im Sinne von Orwell in Winston Smith den Common Man versteht. Das ist ein Begriff, den Orwell sehr häufig in seinen Essays gebraucht, so wie wir von einem Common Sense, einem gesunden Menschenverstand sprechen, so spricht er von einem Common Man, wenn wir vielleicht von einem Durchschnittsbürger des 20. Jahrhunderts oder von einem Everyman des 20. Jahrhunderts sprechen möchten. Nun aber bleibt es nicht bei dieser typisierenden Charakterisierung. Der Vorname Winston musste englische Leser im Jahre 1949 an Winston Smith erinnern. Daraus aber ergeben sich die Frage, warum wählt ein sozialistischer Schriftsteller den Vornamen des Führers der Konservativen als Vornamen seines Helden? Ist das eine abgründige Ironie, eine abgründige Satire? Wenn ja, gegen wen gerichtet? Vielleicht sogar gegen uns als Leser, die wir uns naiv mit dieser Figur identifizieren? Mir scheint, dass hier allzu enge parteipolitische Argumentationen nicht am Platz sind. Winston soll nach meiner Deutung vor dem Hintergrund der englischen Literatur der 40er Jahre gesehen primär an einen Winston Churchill erinnern, der während des Krieges für alle Parteien der Inbegriff eines unbeugsamen Widerstandes gegen den faschistischen Totalitarismus war und dessen Unbeugsamkeit über parteiideologische Unterschiede hinaus zum Inbegriff eines entschiedenen Individualismus werden konnte. Entschiedener Individualismus, halten wir dieses Stichwort fest, denn Winston Smith bekennt sich zu einem sogenannten Own Life in seinem Tagebuch, zu einem individualistischen Lebensstil, der im Kontrast steht zu all dem, was die Partei verordnet. Wiederholt zeigt Orwell, wie Winston im Grunde das Leben eines Einzelgängers führt. Seine Ehe ist gescheitert. Zu Kollegen und Kolleginnen verhält er sich distanziert. Für die Arbeiter hat er Sympathie, aber er steht ihnen im Alltagsleben fern. Am liebsten verweilt er bei seinen Gedanken und Träumen und zeichnet sie im Tagebuch auf. Also eine ganz solitäre, schriftstellerische Einzelexistenz, der moderne, vereinsamte, nicht der Everyman, der in der Gesellschaft steht. Wie die Träume dieses Winston Smith beweisen, ist er von dem Gefühl geplagt, am Verschwinden seiner Mutter und seiner Schwester schuld zu sein. Aber mit diesem Schuldkomplex ist andererseits assoziiert eine Sehnsucht nach einer utopischen Wirklichkeit. Man spricht sehr häufig von The Golden Country Dream, wo er in einer erotisch-sexuellen Partnerschaft, die ihm in der Ehe versagt blieb, Erfüllung finden könne. Die Begegnung mit Julia, natürlich wird hier auf Romeo und Julia angespielt, weckt in ihm die Hoffnung, dass dieser Golden Country Dream Wirklichkeit werden kann. Julia ist in vieler Beziehung gerade die geschicktere in dieser Liebespartnerschaft. Sie ist darüber hinaus die Rolle der Geliebten nicht nur in der utopischen Isolation, sondern auch in der Stadt weiterzuspielen. Und die Gemeinsamkeit führt, so scheint es, dazu, dass sie einen heilen Zustand erreichen. Aber sie werden nur von ihren physischen Leiden geheilt. Die Liebe schafft keine Welt für diese beiden Personen, die über den physischen Bereich hinausführt. Julia ist, wie Winston später einmal sagte, rebel only from the waist downwards, von der Hüfte nach unten gesehen. Im intellektuellen Bereich bleibt er auch in dieser Beziehung allein. Oder ich könnte noch schärfer formulieren. Er findet in ihr kein menschliches Wesen, das ihn in seiner moralischen Entfaltung fördern würde. Und so ist das Leitmotiv, das sie von vornherein mit einer dramatischen Ironie geradezu aussprechen, gültig. We are the dead. Sie liefern sich mit dieser Liebe von vornherein dem Tod aus. Beblickt man nun die Entwicklung Winstons vom Anfang des Buches bis zum Ende, so ist jeder Schritt vom Ende aus gesehen notwendig, logisch und plausibel. Denn nicht die Liebe, nicht die Revolte beherrscht ihn schließlich, sondern O'Brien, der Vertreter der Inner Party. Dieser O'Brien, auch das verdient Aufmerksamkeit, hat gewinnende und abstoßende Züge. Zum einen erinnert er an einen Adligen des 18. Jahrhunderts. Er hat a certain charm of manner und deshalb ist er vertrauenerweckend. Aber er hat auch brutale Züge und im Englischen treten Adjektive auf wie large, burly, thick, coarse, brutal, um ihn in dieser Weise zu charakterisieren. Ich möchte auch sagen, ein ambivalentes Wesen, gleich den Versucher und Lastergestalten, die Sie auf der spätmittelalterlichen Bühne bis hin zu Shakespeares Iago antreffen können, verlockt dieser O'Brien seine Opfer, sich ihm vertrauensvoll auszuliefern, um sie damit umso besser vernichten zu können. Winston lässt sich unkritisch, müssen wir sagen, von O'Briens suggestivem Auftreten faszinieren, lässt sich in den Glauben hinein manipulieren, dass dies auch wie er selber ein Gegner des Regimes sei. Und als sie sich dann im dritten Teil des Romans gegenüberstehen, erkennt er, dass O'Brien die Rolle des Arztes, des Lehrers, des Priesters in Anführungszeichen, des Inquisitors in Anführungszeichen zu übernehmen hat, dass er das Brainwashing durchführt. Und das heißt dann aber auch, dass O'Briens Intelligenz, die wohl sicherlich mit Absicht mit der Kultur des 18. Jahrhunderts, der Aufklärung, in Zusammenhang gebracht wird, die Dialektik einer Vernunft verdeutlicht, die bei aller Kultiviertheit nach außen im Innersten zu einem Instrument eines schrankenlosen Machtwillens degradiert wurde oder sich selber dazu degradiert hat und damit im Widerspruch steht zu jeglicher Form der kritischen Vernunft, die im Einzelgänger Winston Smith sich lange Zeit geregt hat. Das Fazit dieser Analyse der Entwicklung Winstons kann nur lauten, der totalitäre Staat herrscht unangefochten. Weder die physisch-sexuelle Revolte Julius noch die psychisch-intellektuelle Revolte Winstons hat eine Chance, das totalitäre Regime aus den Angeln zu heben. Die Kraft des Einzelnen reicht nicht aus, um einen Umsturz des Bestehenden bewirken zu können. Ich habe mich deshalb gefragt, wo hat dieser Individualismus möglicherweise seine Wurzeln, wenn man ihn nun wiederum bezieht auf Orwells politisches Bewusstsein, zu dem er sich ja immer wieder bekannt hat. Ich glaube, man muss bei dem Versuch, und um mehr kann es sich hier noch nicht handeln, diese eigentümliche Verkettung von Individualismus und Sozialismus zu deuten, der Geschichte des englischen Sozialismus nachgehen, etwa der Rolle der sogenannten Fabian Society, die sich gegen Ende des 19. Jahrhunderts um eine Verbreitung sozialistischer Ideen bemühte, ich meine den Kreis um Sidney und Beatrice Webb, aber auch einen Kreis, dem Bernard Shaw und zeitweilig H.G. Wells angehörten, zwei Schriftsteller, mit denen sich Burnham seit frühester Zeit intensiv beschäftigt. Gerade über die von mir zitierten Autoren hat der Schweizer Anglist Bernard Fehr vor einigen Jahren in seiner Darstellung der geistigen und politischen Strömungen in England im ausgehenden 19. Jahrhundert bemerkt, Zitat, sie sind keine Arbeiter, sie sind soziale Individualisten, Bourgeois, die mit den Waffen des Geistes für ein fernes Ziel, den Staatssozialismus, kämpfen. Eine solche Bemerkung wie die von Fehr deutet darauf hin, dass der englische Sozialismus des ausgehenden 19. Jahrhunderts in Wechselbeziehung zu einem bürgerlichen Individualismus stand, der in den Werken der Fabianer mit den sozialistischen Grundgedanken eine vielfältige Wechselbeziehung einging. Die Dramen Bernard Shaws liefern für diese Behauptung eine Vielzahl von Beweisen. Dazu kommt aber noch Folgendes. Individualistisches Gedankengut wurde in Orwell in einer Zeit, in der er noch nicht daran dachte, politischer Schriftsteller zu werden und sich für den Sozialismus zu engagieren, bereits durch seine Erziehung in Eton eingepflanzt. Und er bekannte sich zu dieser Erziehung auch, als er in Birma als Polizeioffizier diente, wenngleich er hier schon in eine Krise geriet, die ihn schließlich dazu veranlasste, aus dem Polizeidienst auszuscheiden und sich in London und Paris den Deklassierten zuzugesellen, um am eigenen Leib zu erfahren, was es heißt, in Not und Armut zu leben. Diese Londoner und Pariser Erlebnisse bestärkten ihn wiederum in seinen allmählich erst erwachenden Sympathien für die Linke, deren Überzeugungen er sich dann in zunehmendem Maße zu eigen machte, ohne sich dabei dem Marxismus zu verschreiben. Ich schließe mich in dieser Frage dem Urteil von William Steinhoff an, der in seinem Buch George Orwell in The Origins of 1984 bemerkt. He, das heißt Orwell, rejected doctrinaire socialism and Marxism, but that did not prevent him from advocating the common ownership of the means of production, a glassless society, approximate equality of incomes, and a revolution in the system of education. Um das noch einmal scharf zu sagen, Orwell hat sich also zu einem undoktrinären, moralischen Sozialismus bekannt, dem von seinen englischen Ursprüngen her, wie ich vorhin sagte, individualistische Züge anhafteten, und er hat im Roman seinen Helden zum Fürsprecher einer solchen Überzeugung gemacht. Orwells zentraler Konflikt kam dadurch zustande, dass sich seine Auffassung, seine in England gewachsene Auffassung vom Sozialismus ständig an der Form von Sozialismus rieb, die im sowjetischen Russland, insbesondere in der Stalin-Ära, entwickelt worden war. Diesen inneren Konflikt innerhalb der sozialistischen Denkweise hat er in seinen Roman hineinprojiziert. Eine Lösung gleichsam gegen den Strich, gegen den momentanen Stand der geschichtlichen Entwicklung in einem rein fiktiven Sinne konnte und wollte Orwell nicht bieten. Er hätte in diesem Falle eine eigene Utopie und nicht eine Anti-Utopie schreiben müssen. Das heißt, er hätte den Weg gehen müssen, den Huxley tatsächlich gegangen ist, der 1932 mit Brave New World eine auch heute noch diskutierte Anti-Utopie schrieb, dem aber 1962 eine Utopie folgen ließ, Island, in der einen utopischen Staat schilderte, der aus einer Synthese besteht von westlicher Naturwissenschaft und östlichen, will sagen indischen, religiösen Traditionen. Das Potenzial an Hoffnung, das zur Niederschrift jeglicher Utopie gehört, und das bei Huxley bis in seine letzte Phase zunahm, war bei Orwell umgekehrt kurz vor seinem Tod nicht oder nicht mehr vorhanden. Je älter er wurde, umso größer wurde im Gegenteil die Furcht vor einer Utopie bei ihm, in der das, was ich für ihn die instrumentelle Vernunft nannte, von den politischen Managern usurpiert würde, um eine totale Herrschaft auszuüben. Deshalb ging er, bei all den Voraussetzungen, die ich zeichnete, den Weg zur Satire, zur Anti-Utopie. Ich habe einen letzten Punkt. Aus der Biografie des Autors, aus der von mir charakterisierten intellektuellen und politischen Entwicklung, insbesondere seiner frühen Phase, die durch die Namen Eton und Birma bezeichnet wird, lassen sich, so überraschend das klingen mag, auch die Grundzüge erklären seiner Darstellung der Brawls, von denen ich sagte, dass sie 85% der Bevölkerung in dem 1984 beschriebenen Staat ausmachen. Es ist zunächst daran zu erinnern, dass in diesem Staat, den Orwell schreibt, der Grundsatz gilt, Brawls and animals are free. Die Arbeiter werden nicht als Vernunft begabte Lebewesen betrachtet, sondern den Tieren gleichgestellt. Und deshalb habe ich am Anfang schon gesagt, sie werden durch ihren Instinkt bestimmt. Alle Äußerungen über die Brawls in Bericht und Kommentar innerhalb und außerhalb des Bewusstseins von Winston Smith deuten darauf hin, dass Orwell sie ambivalent werdete aufgrund ihrer Instinkthaftigkeit. Sie sind voller Vitalität und diese Vitalität, so sagt Winston ja einmal, ist unsterblich. Aber sie sind auch ohne ausgebildetes kritisches Bewusstsein und ich sagte schon, sie haben keine Möglichkeit, dieses kritische Bewusstsein zu erreichen. Deshalb dürfen sie frei herumlaufen wie die Tiere. They were like the ant, wie die Ameise, which can see small objects but not large ones. Einmal hört Winston Smith einen Lärm in der Straße und glaubte, jetzt ist tatsächlich bei den Brawls eine Revolution ausgebrochen. Und als er hinkommt, sieht er, Frauen streiten sich um wertlose Gegenstände aus irgendeinem Haushalt. Und auch wenn er sich, Winston Smith, der Held des Romans, mit den Brawls abends in einem Pub assoziiert, wenn er mit ihnen zusammensetzt, über die Vergangenheit spricht, dann sieht man, welch grotesk vereinfachte Bilder diese Brawls gerade von denjenigen haben, die sie ausgebeutet haben. Was heißt denn die Erinnerung für die Brawls an die alte Zeit? Besseres Bier. Was ist denn ihre Erinnerung an die früheren Arbeitgeber? Alte Zylinderhüte. Kuriositäten also des Alltags, das ist es, was ihnen in Erinnerung geblieben ist. Aber all the relevant facts were outside the range of their vision. Alle wirklich aufschlussreichen Tatsachen, so ist übersetzt, waren außerhalb ihres Gesichtskreises. Wenn man dann feststellt, dass Orwell auch in seinem ersten Roman versucht, Burmese Days 1934, Tierbilder verwendet, um die Asiaten, die Beherrschten, zu charakterisieren, dann wird deutlich, dass Arbeiter wie Eingeborene im Grunde auf einer gleich niederen Ebene angesiedelt sind. Dass Orwell als Autor sich niemals völlig von dem Überlegenheitsgefühl der weißen Herrscherklasse, der Upper Middle Class, das ihm in Eton anerzogen wurde und das Teil seiner widersprüchlichen Natur blieb, gelöst hat. Nur so ist es zu erklären, dass er in seinem Buch über die Lage der Bergarbeiter in England, The Road to Wigan Pier, einmal feststellen kann. However much you like them, however interesting you find their conversation, there is always that accursed itch of class differences. It is not a question of dislike or distaste, only of difference, but it is enough to make real intimacy impossible. Das Gefühl für die Klassenunterschiede, Class Differences, ist, so sagt er, ihm und seiner Natur Krafterziehung so tief eingeprägt, dass er sich davon bei bestem Willen nicht lösen kann. Eine interessante Selbstanalyse. Und das hat der Orwell-Kritiker Alex Zwerdling in seinem Buch Orwell in the Lift 1974 aufgegriffen und damit sozusagen Orwell bestätigend gesagt, the greatest impediment to Orwell's socialist commitment was his middle-class fear that the lower orders could not be trusted to respond simply as human beings, that they were mysteriously alien creatures. Die untere Klasse also bleibt ihm fremd, mysteriously alien creatures. Obwohl also Orwell unter den Bergleuten gelebt und ihnen auch ein Documentary gewidmet hat, verzichtete er in dem Roman 1984 darauf, seine Eindrücke zu einem umfassenden und, was ich als Literarhistoriker unterstreichen möchte, differenzierten epischen Bild des Lebens der Arbeiter auszuformen. Vielleicht hätte ihm mehr Lebenskraft auch die Chance zu einem Roman gegeben, den er mal plante, nämlich in drei Bänden das Leben der Mittel- und Unterklasse zu beschreiben. Das ist nicht zustande gekommen. In dem Bemühen, die Komplexität des politischen Bewusstseins eines einzigen Menschen, nämlich des Winston Smith, darzustellen, hat er und das ist jetzt mein Urteil als Literarhistoriker über diesen politischen Roman, die volle Wirklichkeit des gesellschaftlichen Lebens nicht erfassen. Die ästhetischen Grenzen des Romans weisen zugleich auf die Grenzen des politischen Interesses des Autors hin. Orwell ist primär an den Machtstrukturen und Herrschaftstechniken des totalitären Staates interessiert, die einen Linksintellektuellen wie Winston Smith scheitern lassen. Er musste sich bei diesem Vorhaben den Anforderungen, sagen wir es ruhig, auch den Gattungszwängen der Satire unterstellen, in der immer, denken Sie an Swift's Gulliver's Travels, ein Maximum an Wirkung mit einem gewissen Grad an Simplifikation erkauft wird. Dieser Eigenart der satirischen Anti-Utopie sollte sich nach meinem Urteil der Leser bewusst sein oder bleiben, wenn er 1984 studiert und sich darüber ein Urteil erlaubt. Orwells Satire auf den totalitären Staat kann trotz der aufgezeichneten Grenzen über den rein ästhetischen Effekt, das ist natürlich auch möglich, das nur als einen Schauerroman zu lesen, über das ästhetische Delightful Horror hinauswirken, wenn der Leser bedenkt, dass hier in der Fiktion die mögliche Endphase einer Entwicklung dargestellt wird, deren Anfängen wir in der historischen Realität immer noch wehren können. Das heißt, Orwell vermittelt kein bestimmtes Aktionsprogramm, aber er appelliert an unser moralisches und politisches Verantwortungsbewusstsein. Und in diesem ganz besonderen Sinne ist 1984 ebenfalls einer der wichtigsten Bewusstseinsromane des 20. Jahrhunderts. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Professor Dr. Willi Erzgräber, geboren 1926 in Darmstadt-Arheilgen, verstorben 2001 in Freiburg im Breisgau, wurde 1950 in Frankfurt am Main promoviert und habilitierte sich daselbst 1956. Nach seiner Berufung als ordentlicher Professor an die Universität Saarbrücken im Jahr 1962 wurde er 1966 als ordentlicher Professor nach Frankfurt zurückgerufen. Von hier aus folgte er einem Ruf an die Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau im Jahre 1970, wo er bis zu seiner Emeritierung im Jahr 1994 einen der Lehrstühle für englische Literaturwissenschaft innehatte. Erzgräber war korrespondierendes Mitglied der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und wurde für seine vielseitigen wissenschaftlichen Verdienste 1994 mit dem Ehrendoktorat der University of Massachusetts sowie 1993 mit dem Bundesverdienstkreuz am Band ausgezeichnet. Zu seinen Interesseschwerpunkten gehörten die englische Literatur des Mittelalters und der Renaissance sowie die englische und anglo-irische Literatur des 20. Jahrhunderts. Nach seiner Dissertation über Thomas Hardy aus dem Jahr 1950 wandte er sich mit seiner 1957 erschienenen Habilitationsschrift dem Thema William Langlands Piers Plowman zu. Neben zahlreichen Veröffentlichungen zu James Joyce sticht aus der Veröffentlichungsliste bis heute das Buch Utopie und Anti-Utopie in der englischen Literatur Morris Wells Huxley Orwell, erschienen 1981, zweite Auflage 1985, hervor, das die engste Nähe zum soeben gehörten Vortrag aufweist. Detaillierte Schriftenverzeichnisse bieten die beiden Professor Erzgräber gewidmeten Festschriften. Theorie und Praxis im Erzählen des 19. und 20. Jahrhunderts. Studien zur englischen und amerikanischen Literatur zu Ehren von Willi Erzgräber. Herausgegeben von Winfried Herget, erschienen 1986 im Verlag Narr in Tübingen. Und Dialogische Strukturen, Festschrift für Willi Erzgräber zum 70. Geburtstag. Herausgegeben von Thomas Kühn, erschienen 1996 ebenfalls im Verlag Narr in Tübingen.